Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Was haben Pater Franziskus Jordan, der Gründer des Salvatorianerordens, und Pater Josef Wonisch, der Provinzial der Salvatorianer in Österreich, gemeinsam? Nun, unter anderem, dass die beiden in der Schule in Mathematik recht schlecht waren. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Pater Jordan, der vor 140 Jahren in Rom den Orden der Salvatorianer gegründet hat, wird am 15. Mai selig gesprochen. Grund genug für mich, Pater Josef Wonisch im Salvatorianerkloster in Wien zu besuchen und mit ihm über den neuen Seligen und Ordensgründer zu sprechen. Was macht das besondere Charisma Pater Jordans aus? Was machen überhaupt Salvatorianer und auch die Salvatorianerinnen, die ja auch von Pater Jordan gegründet wurden? Pater Wonisch gibt umfassend Auskunft und erzählt auch über seine persönliche Berufungsgeschichte, weshalb er Salvatorianer wurde, was ihn am neuen Seligen besonders fasziniert und worin dieser für jeden von uns ein Vorbild sein könnte. Also, hören Sie sich das an. Ich bin heute im Kloster St. Michael der Salvatorianer in Wien im 1. Bezirk zu Gast. Mir gegenüber sitzt Pater Josef Wonisch. Er ist nicht nur der Hausobere, sondern auch der Provinzial, also quasi der Chef aller Salvatorianer in Österreich und auch in Rumänien. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Danke für die Einladung.
Ich danke für die Einladung. Ich bin eigentlich bei Ihnen zu Gast. Warum ich bei Ihnen bin, ist ja ein ganz spannendes Thema. Der Gründer, der Ordensgründer, der Salvatorianer, Pater Franziskus Jordan, wird selig gesprochen am 15. Mai in Rom. Was verbinden Sie denn mit dieser Seligsprechung Ihres Ordensgründers?
Ja, es ist eine große Freude, weil doch schon also mehr als 80 Jahre versucht wird, den verschiedenen Stufen dieses Seligsprechungsprozesses zu gehen. Das ist das eine, dass es jetzt sozusagen wirklich zu einem Abschluss kommt, einen feierlichen Abschluss, aber dass damit einfach auch die Persönlichkeit und das Wirken unseres Gründers auch nicht nur genau studiert worden ist, sondern auch geprüft worden ist und vor allem, dass ein auf seine Bitte hin ein Wunder anerkannt worden ist.
Sie wissen das sicher besser als ich. Ein bisschen was weiß ich auch. Franziskus Jordan wurde 1848 in Gurtweil, das ist also in Deutschland, geboren. Gestorben ist er 1918. Und dazwischen hat er so allerlei unternommen, unter anderem eben auch die Salvatorianer gegründet. Was war denn für ein Mensch?
Ja, er war ein Mensch aus einfachen Verhältnissen, hat sehr früh schon seinen Vater verloren, hat schauen müssen, dass die Familie überleben kann, so hat beim Bahnbau mitgewirkt, als Jugendlicher kann man fast sagen, und dann eine Lehre gemacht als Dekorationsmaler, wollte aber schon, der Gedanke des Priesterwerdens ist relativ früh gekommen, aber das war vom Finanziellen her keine Möglichkeit und damit hat aber auch wirklich wichtige Erfahrungen gemacht als arbeitender Mensch, dann auch wie er nach der Lehre auf die Stör gegangen ist, wo er einfach in den Großstädten Deutschlands auch kennengelernt hat, die Situation der Menschen, der arbeitenden Menschen oder auch die geistliche, kirchliche Situation. Und da hat er gemerkt, dass ein großes Vakuum, wenn man das so sagen will, und eine große Not und hat da den Impuls bekommen, ich möchte da, es braucht etwas Neues, es braucht eine neue Art der Verkündigung und da möchte ich mitwirken oder so, wenn man das so.
Also er war quasi als einfacher Arbeiter unterwegs auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Vergleich zur kirchlichen Situation heute, war es nicht ganz so lustig für die Kirche, zumindest in Deutschland. Damals, die war also auch stark unter Druck, der Glaube hat abgenommen, alle möglichen Säkularisierungstendenzen werden auch schon aufgekommen sein. Wie hat das dann aber geschafft, dass er Priester geworden ist? Das war ja anfangs nicht so selbstverständlich.
Überhaupt nicht, aber er hat dadurch gute Unterstützer. Menschen gehabt, die ihn unterstützt haben. Er hat schon, er hatte gerne gelesen, er war ein wacher Mensch. Und dann hat er einfach, ist er zu seinem Heimatpriester gegangen, auch zum Kaplan, und hat dort sozusagen Unterricht bekommen, damit er als, heute würde man sagen, Spätberufener dann nach Konstanz ins Gymnasium gehen konnte, als 19-Jähriger angefangen, und hat da auch Unterstützung gebraucht, dass er also Quartier hatte, dass er zu essen bekommen hatte. Das waren einfache Menschen, die einfach geholfen haben, damit dieser junge Mann einfach mal ein Studium machen kann. Oder zuerst das Gymnasium und dann auch das Studium der Theologie und Philosophie in Freiburg.
Jetzt ist es ja das eine, dass man Priester wird, um eben als Seelsorger auch wirken zu können. Das bedeutet aber noch nicht notwendigerweise, dass man auch gleich einen Orden gründen muss. Warum ist es denn dazu gekommen?
Ja, das war natürlich kein ursprüngliches Ziel. Er hat gerade als in der Kulturkampfzeit war ein Jahr, das letzte Jahr vor der Priesterweihe in St. Peter bei Freiburg im Schwarzwald, und da war schon, wenn man das jetzt bildhaft sehen kann, bei der Kanzel stand groß Docete omnes gentes. Also das, dieses Motto sozusagen hinauszugehen, zu lehren, das war ja das Anliegen auch von Jesus Christus.
Also übersetzt, lehrt alle Menschen, alle Völker.
Lehrt alle Menschen, aber er hat gemerkt, es braucht eine andere Art des Lehrens, sozusagen eine Übersetzung jeweils in die Situation hinein. Und was ihm zugute kam, dass er einfach keinen Seelsorgeposten in der Diözese bekam, weil er sehr sprachbegabt war, wurde er auch vom Bischof dann nach Rom geschickt, um dort orientalische Sprachen zu studieren. Und in dieser Zeit, wo er dann auch bewusst in den Vorderen Orient gegangen ist, hat er viele Kontakte geknüpft, und seine Herzensanregungen sozusagen, etwas zu gründen, einen Drang gespürt, das einfach mit den verschiedensten Menschen besprochen, geteilt und ihre Meinung eingeholt. Also, und dann war er ziemlich sicher, nachdem er von dieser Reise zurückkam, und ist, hat gleich in kurzer Zeit einen Termin beim Papst bekommen, damaligen Papst, und das war ganz schwierig eigentlich, aber auch wieder durch Leute, die ihn gekannt haben, und hat ihm seine Vision erzählt, und er hat ihn gesegnet, und das hat er verstanden, okay, ich habe das okay, jetzt fangen wir an sozusagen.
Wann war das?
Das war 1881. Er ist vorher schon als Student auch bei den Katholikentagen in Deutschland gewesen, wo er auch viele Kontakte geknüpft hat und wo er gespürt hat, so die Kirche, kirchliche Themen, die unter den Nägeln brennen, da ist es eigentlich auch diesem 1881, wie er bei dem Canisiusfest war in Freiburg, wo er auch Kontakte hatte, ist ihm sozusagen beim Gebet beim Altar von Petrus Canisius die Gewissheit gekommen, jetzt muss ich gründen, und zwar in Rom.
Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Ich möchte einen Orden gründen, was muss ich machen? Eine Anzeige schalten, den Papst anschreiben, oder wie geht sowas überhaupt?
Wie schon gesagt, es war keine Sache von geplant sozusagen mit den Schritten, sondern er hat einen inneren Drang, er gespürt, es braucht etwas, und ich sozusagen kann da ein Initiator sein. Und er hat ja von der ersten Idee keine Ordensgemeinschaft im herkömmlichen Sinn geplant, sondern oder in der Vision, sondern konzentrische Kreise. Es braucht, wie er glaubte, zu dieser Zeit auch schon alle Menschen, nicht nur die Kleriker sozusagen in der Verkündigung, sondern jeder getaufte Christ und Christin ist wichtig für die Verkündigung, weil ja der Priester schon allein von seiner Möglichkeit gar nicht überall hinkommt, bis in einen Beamtenstuben, Wirtshaus. Also das war so die Vorstellung, alle haben aufgrund ihrer Taufe eine Berufung zur Verkündigung. Auf diese Weise mit ihren Möglichkeiten, die sie von den Talenten haben, aber auch sozusagen, wo sie dann Zeugnis geben können.
Aber dann wurde es ja doch irgendwie nur, unter Anführungszeichen, zuerst einmal ein Männerorden im herkömmlichen Sinn, oder doch nicht?
Ja, also wie gesagt, diese konzentrischen Kreise, wo dann der zweite Kreis war gedacht, dann für Gelehrte oder so, die es damals noch gar nicht so gab, aber und der dritte Kreis eben, dass jeder Mensch mithelfen kann, auch das mit Gebet und das zu unterstützen, auch finanziell. Die Behörden haben gesagt, ja, was du da vorhast, das ist ja wie eine Arche Noah, also wie stellst du das vor? Außerdem hat er das mal genannt, apostolische Lehrgesellschaft. Also wie die Apostel zu lehren, aber eben diesen dynamischen Begriff des Übersetzens und des Gesprächs, des Diskutierens, aber auch dieses sozusagen Herabbrechens auf, was heißt das für die konkrete Situation der Menschen als getaufte und gefirmte Christen und Christinnen. Und er ließ sich aber davon nicht abhalten, also dann wird es halt nichts sozusagen, sondern okay, dann ist es halt so mal für die Männer eine Art Ordensgemeinschaft geworden, wo er dann natürlich auch eine Regel schreiben musste und so weiter. Und dann hat er aber immer sofort auch mit Frauen sozusagen einen weiblichen Zweig gründen wollen, und das war dann mit der dritten, Theresa von Wüldenweber, die schon eine ältere Dame war und auch Erfahrungen hatte in Ordensgemeinschaften, die gespürt, das ist es, dieses Missionarische. Und 1888 dann sind die Salvatorianerinnen eben am 8. Dezember, also 7 Jahre nach der Gründung, durch diesen kleinen Beginn, ganz unscheinbaren Beginn, fast im Sterbezimmer der heiligen Birgitta in Rom, wo am 8. Dezember so zu dritt in Gottesdienst ein Versprechen abgelegt haben.
Wie groß war denn diese kleine, Sie sagen ja schon kleine Gruppe, aber wie schnell ist die gewachsen oder auch nicht gewachsen? Wie hat sich das entwickelt?
Es ist relativ schnell gewachsen. Er war offensichtlich ein Mensch, der andere begeistern konnte und auch so ein einladendes Wesen so hatte, sodass viele gleich nach Rom gekommen sind, wo er angefangen hat, so ein Studentat, um dann auch Leute auszubilden. Die sind dann der Gregorianer gegangen, und es gab ein Aufblühen, aber natürlich gab es dann auch Situationen, wo junge Mitbrüder, dass sich das anders vorgestellt hatten und so weiter, weil er sie nicht einfach nur gut ausbilden wollte, sondern eine Grundausbildung, und sie dann gleich zum Beispiel nach Assam, dort wo niemand hin wollte, im Norden von Indien, in die Mission geschickt hat. Ohne große Vorbereitungen, wo sagen würde heute, das war, wie soll man sagen, also heute kann man das nicht mehr machen oder will man das nicht mehr machen, weil man es den Leuten nicht zumuten will, aber er hat einfach das Drängende und das Gebrauchtwerden und das Missionarische war so stark, dass er Leute begeistern konnte, und die sind auch gegangen.
Und wie sind die Salvatorianer dann nach Österreich gekommen?
1892 war mal der erste Kontakt da in Wien. Jordan war auch ein guter Stratege, der sagte, wenn er in einem Vielvölkerstaat in dem Kaiserreich einen Erlaubnis bekommt, dann kann er auch die Kronländer sozusagen gründen. Also schon 1893 sind die Salvatorianer dann nach Wien gekommen, an die Peripherie, in den 10. Bezirk, im sogenannten bei den Ziegelböhmen als Katecheten hauptsächlich, dort wo auch niemand echt hin wollte, es war auch noch keine Pfarre, darum ist dann auch eine Notkirche entstanden am Solotorianerplatz, am heutigen, also im 10. Bezirk, und dann ein paar Jahre später in Kaisermühlen über der Donau, wo auch dann eine Kirche gebaut worden ist, die Basilika, im Basilikenstil in Kaisermühlen, und erst 1923 sind wir dann in die Innenstadt, also sind dann die Banabiteca an die Salvatorianer übergeben worden, wo man plötzlich dann in St. Michael, in Maria Hilf, in Margareten am Moos und in Mistelbach Häuser, große Häuser hatten.
Zur österreichischen Salvatorianerprovinz gehört ja auch ein kleiner Ableger in Temeswar in Rumänien. Wie kam es dazu? Wie viele Salvatorianer leben und wirken dort?
Also auch ziemlich bald nach Österreich ist ein erster Salvatorianer auch eben nach Temeswar geschickt worden, um auszukundschaften, ob dort dann die Salvatorianer auch Fuß fassen können. Und 1898 war sozusagen die erste Gründung, der Padre Adrian selber war auch dort und die haben sich gut entwickelt in mehreren Orten um Temeswar herum, aber in Temeswar auch in Mehalla war das erste, es war eher Stadtrand, aber dann im Zentrum, wo auch die Kirche gebaut worden ist, Elisabethkirche in der Elisabethstadt. Und dann war natürlich ein Aufblühen, aber durch den Ersten, aber dann mehr noch durch den Zweiten Weltkrieg, vor allem und nachher die kommunistische Zeit, da ist die, war eine eigenständige Provinz, ist praktisch, sind wenige Mitglieder übergeblieben und dann war ein neuer Staat um den 90er Jahre im vorigen Jahrhundert, wo eben es darum ging, die blühende Gemeinschaft ursprünglich, dass man das sozusagen wiederbelebt. Und das hat Pater Bernhard Rupp versucht aus Deutschland. Und jetzt sind die Salvatorianer wieder in dem Haus, was sie errichtet haben, und sind zurzeit 5 Mitbrüder in Temeswar. Davon sind 4 wirklich, die aus Rumänien stammen, aus verschiedensten anderen Sprachen natürlich, weil es einen Sprachenbot, also Kroatisch und Ungarisch sprechende. Einer ist jetzt in Ausbildung, der ist wirklich ein Rumänisch sprechender kommt aus unserer Pfarre, aus Temeswar. Und einer ist ein Missionar sozusagen aus Österreich.
Wie viele Salvatorianer gibt es denn in Österreich?
In Österreich gibt es jetzt mit Rumänien, also zusammen 24. Davon ist einer zum Studium aus Tansania hier und hilft in der Seelsorge mit dem Mistelbach. Und einer ist eingesetzt in den Philippinen in der Ausbildung, der aber zurzeit durch Corona schon ein Jahr sozusagen Heimaturlaub hat.
Wenn ich mir so Ordensgemeinschaften vorstelle, zum Beispiel die Benediktiner, dann hat man so Klischees vor sich, die wohnen in schönen, großen Klöstern, irgendwo hoch oben auf Bergen und Hügeln, oder die Franziskaner, die also in ihren Kutten eher ärmlich mit Birkenstock schlapfen herumlaufen, die Dominikaner oder die Jesuiten, die an den Universitäten tätig sind in der Theologie, aber bei den Salvatorianern habe ich so kein Klischee, dass ich mir so vorstelle, wer denn die sind, was die denn tun. Gibt es sowas nicht oder wie vielfältig ist denn Ihre Aufgabe, Ihre Arbeit?
Also das ist gut, dass wir in kein Klischee passen. Das ist Absicht von der Gründung her, von dem Charisma her, dass wir nicht auf einen bestimmten Teil fokussiert sind, sondern wichtig ist, was der Einzelne sozusagen mal an Talent und Fähigkeit mitbringt. Und dann, was die Ortskirche sozusagen auch braucht, ob das dann zusammengeht. Von daher gibt es viele, die in der Seelsorge, in dem Verein, wenigstens in Österreich und in Deutschland sind. Aber es gibt auch Leute, die in der Schule sind. Es Es gibt Leute, die in der Mission mithelfen. Es gibt auch, gab auch Leute wenigstens, die als, auf die Golanhöhen gingen, weil dort als Seelsorger oder eben auch Lehrer in der Schule, also Religionslehrer jetzt in der Mittelschule. Es gibt Leute, die bewusst sich für die Kunst und für die Musik interessieren. Es gibt Leute, die, die natürlich auch in der geschichtlichen Forschung tätig sind. Also so um ein paar Dinge zu nennen, also gibt es auch hier eine Vielfalt und auch wir haben einen, Ort, einen Habit, aber wir tragen ihn nicht so regelmäßig.
Ich wollte gerade sagen, Ihr Habit sieht etwas seltsam aus. Das ist ein Sakko und ein Hemd. Also ist das der Habit der Salvatorianer?
Nein, wir haben einen Habit. Es gibt also die jungen Leute tragen ihn wieder vermehrt, gerade in den Missionen, also auch in Weiß. Aber er ist sozusagen, gerade durch die Zeit nach dem Konzil, haben viele ihn sozusagen abgelegt, nicht um nicht so erkenntlich zu sein, aber doch um näher bei den Menschen zu sein, die einfach dann nicht einfach vornherein ein Vorurteil oder ein Bild aufbauen. Es passiert ja öfter, dass sie sagen, oh, wenn ich gewusst hätte, dass sie Priester sind, hätte ich nicht so gesprochen. Und das kommt mir komisch vor, da denke ich mir, es geht um das Leben, um das Ernstnehmen. Ich bin nicht ein anderer Mensch, wenn ich jetzt meinen Habit anhabe oder eben keinen Habit habe.
Sie haben aber einen kleinen Anstecker an Ihrem Sakko. Ich kann das hier aus der Ferne, wir haben einen gewissen Corona-Sicherheitsabstand, ich kann das nicht genau erkennen, aber das wird wohl was mit den Salvatorianern zu tun haben.
Genau, das ist also das offizielle Kennzeichen von der Zentrale, also ein schematisch dargestellter Salvator mit der segnenden Hand und auf der anderen dem Buch des Lebens, das Evangelium in der Hand.
Wie würden Sie denn, Sie haben jetzt so viele verschiedene Tätigkeitsfelder angeführt, die man als Salvatorianer und als Salvatorianerin wahrscheinlich auch ausüben kann. Was verbindet Sie jetzt? Was ist das typisch Salvatorianische? Weil sonst hätten Sie auch in einem anderen Orden sein können.
Das typisch Salvatorianische ist vielleicht eben dieses Weite, vornherein, also nicht festgelegt auf eine enge, klare Aufgabe, sondern dieses immer, das war beim Jordan auch wichtig, schon, dass er den Globus auf dem Schreibtisch immer vor sich hatte, um alle Menschen in den Blick zu haben, um dass sie diesen heilenden Jesus Christus kennenlernen und eben von dem er Zeugnis gegeben hat, den Vater. Und das sozusagen mit den verschiedenen Mitteln und Methoden, die die Liebe Christi eingibt, so also auch in dieser Verwurzelung im Gebet, dass daraus sozusagen auch die Methode kommt und die Art, wie dieses Evangelium, die gute Botschaft, die aufrichtende Botschaft und heilende Botschaft konkret weitergegeben werden kann.
Stichwort Globus, wie viele Salvatorianer gibt es denn weltweit und in wie vielen Ländern?
Wir sind in mehr als 40 Ländern, zurzeit 1200 so. Und es gibt ungefähr 1000 Salvatorianerinnen und es gibt auch, also in weniger Ländern, aber oft arbeiten wir da zusammen. Und es gibt auch seit gut 30 Jahren jetzt so die Gemeinschaft salvatorianischer Laien, die auch ungefähr in dieser Richtung sind, in dieser Anzahl sind, mit Versprechen, aber es gibt viele Leute, die auch sympathisieren und sich nicht sozusagen bewusst mit einem Versprechen deklarieren.
Sie haben jetzt die Laien angesprochen, ich erinnere mich noch an eher den Anfang des Gesprächs, da haben Sie schon gesagt, dem Pater Jordan war es sehr wichtig, dass auch die Laien da eingebunden werden in all die Aufgaben, die er gesehen hat. Und dann war es am Anfang aber schwierig, irgendwas zu gründen, wo die Laien auch mehr oder weniger gleichberechtigt dabei waren. Jetzt gibt es so eine Art, weiß nicht, wie sagt man, dritten Orden, Laiengemeinschaft oder wie ist das strukturell verfasst?
Ja, also ursprünglich waren schon im ersten Kreis Frauen und Männer, verheiratet, nicht verheiratet, Priester, nicht Priester in der Planung. Und zum Beispiel die Gründerin, Mitbegründerin der Salvatorianerinnen, Teresa von Wühlenweber, die war halt im ersten Kreis der Apostolischen Lehrgesellschaft. Nachdem diese Agenor nicht gewünscht war oder nicht möglich war und die zwei Männer- und Frauengemeinschaften gegründet worden und sich weiterentwickelt haben, ist eigentlich erst durch das Konzil wieder der dritte Kreis, Kreis entstanden, aber nicht, weil wir es gewollt haben sozusagen oder forciert hätten, sondern es ist von außen gekommen, vom Laien selber, die gesagt haben, dieser Franziskus Jordan und euer Charisma, das ist für uns auch ansprechend, wie können wir uns da angliedern sozusagen. Und dann ist schon auch mit den Ordensgemeinschaften zusammen auch eine Struktur entstanden, wo die selbstständig sind und aber auch im Austausch und Anerkennung sind.
Aber da muss man dann auch ehelos leben, oder ist man verheiratet, arbeitet man für den Orden, arbeitet man, weiß ich nicht, hat man seinen eigenen privaten Job, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist keine Verbindung mit Gelübden in dem Sinn, also für die Ehelosigkeit, sondern sie haben ihre verschiedensten Aufgaben, ihre verschiedenen Berufe und machen sozusagen mit ihren Möglichkeiten in ihrem Umfeld, aber das sozusagen bewusst im salvadorianischen Sinn, dass sie sich engagieren und aber auch zusammenkommen und zum Austausch, zum Studium sozusagen, aber auch zur Begegnung und dass sie eigentlich das Programm haben sozusagen, bevor sie sich bewusst anschließen oder auch sie bleiben sozusagen in diesem Umfeld von Schwestern und Patern, aber sie sind selbstständig. Sie sind eingeladen oder sie arbeiten auch in gewisser Weise mit, oder war es am Anfang so, aber sie haben auch ihr eigenes sozusagen Apostolat.
Aber der Pater Provinzial Josef, der kann Ihnen dort reinreden oder nicht?
Nein, der versucht einen guten Kontakt zu haben und es gibt auch immer wieder einzelne Schwestern oder Mitbrüder, die so in den Gruppen dabei sind, aber sie sind nicht als Leiter oder Leiterin, sondern einfach in diesem Austausch und in diesem Geist, aber nicht, sie sind völlig selbstständig.
Wie ist denn das mit den Schwestern, also den Salvatorianerinnen? Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das sind ein bisschen mehr als die Männer in Österreich.
Ja.
Wie steht man da im Austausch? Arbeitet man da zusammen oder gehen Männer und Frauen da ihre jeweils eigenen Wege?
Also in Österreich sind mit Ungarn also knapp 100 Salvatorianerinnen, die natürlich am Anfang noch mehr miteinander auch in konkreten Arbeitsfeldern waren. Am Anfang waren sie eher auch im Haushalt der Patres tätig, aber inzwischen sind sie in vielfältigeren Diensten, nicht nur in der Schule, was am Anfang Schule und Krankenhaus, sondern eben auch, also ich eine arbeitet in der Blutbank, andere ist als Theologin auch eine begehrte Rednerin oder sie schreibt Bücher, eine andere ist Künstlerin, also die haben auch ihre verschiedensten Ausdrucksweisen der Verkündigung, aber es gibt auch eine Zusammenarbeit, gab es in der Exerzitienbegleitung und geistlichen Begleitung und wir haben gemeinsame Feste und Begegnungen, aber wir sind völlig selbstständig.
Was auffällt, die Gründerin des Schwesternordens, die Schwester Therese, die ist schon selig gesprochen. Während der Pater Jordan eben erst jetzt drankommt, war die frommer, war die heiliger, war es da einfacher, zur Seligsprechung zu kommen? Warum durfte die schon und er noch nicht?
Ja, das haben Sie richtig angesprochen. Also es ist eigentlich nicht die Gründerin, sondern Mitbegründerin. Und das war aber schon auch eine Tendenz, damals, dass eine keine gute Geschichte, sodass die Theresa von Wühlenweber einfach auch gepusht worden ist, gleich nach dem Konzil und dadurch sozusagen früher dran kam. Ich glaube, das spricht auch für den Jordan. Er hat sich da nicht in den Vordergrund gedrängt, aber und die Salvatorianer waren auch eine Zeit lang, dass sie gesagt haben, wir wissen, dass unser Gründer selig ist oder heilig ist, aber wir betreiben das nicht unbedingt sehr aggressiv, wenn man das so sagt.
Das ist ja interessant. Ich glaube, 1942, mitten im Weltkrieg, wurde das Seligsprechungsverfahren für den Pater Jordan so richtig aufgenommen. Vorarbeiten gab es, glaube ich, auch schon davor. Jetzt haben wir 2021, ersparen Sie mir die Peinlichkeit des Rechnens, aber es ist doch schon ziemlich lange. Es gibt auch längere Verfahren natürlich, aber warum hat es in dem Fall eigentlich so lange gedauert?
Ich habe es ja angesprochen, es gibt mehrere Gründe. Sicher war das schon der Krieg, aber auch, ich glaube, der Zweite Weltkrieg, aber auch das Konzil war sozusagen etwas, wo man mehr auf das fokussiert war und nicht auf eine Heiligsprechung oder Seligsprechung. Und dann, wie gesagt, die Maria von den Aposteln, so die Teresa von Wildenweber dann als Selige genannt, war dann sozusagen im Fokus. Und dann war sozusagen unser Pater Peter van Nijl, der eigentlich wieder sozusagen in den Anfang der 80er Jahre den die Causa Jordan wieder aufgegriffen hat und gemerkt hat, also es braucht, oder die Gesellschaft überhaupt, wir müssen schauen, wie gehen wir jetzt weiter. Gehen wir weiter, ist das ein Fall, wo der wirklich sozusagen Aussicht hat, dass er zum Ende kommt. Und da war gerade ein Jesuit an zentraler Stelle, Pater Kumpel, der die ganze bisherige Arbeit durchgelesen, durchgearbeitet hat und gesagt hat, das ist ein wirklich wichtiger und guter Fall sozusagen, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und dann Pater Peter war lange Zeit auch in dieser Situation des Postulators und hat viel dafür beigetragen. Aber natürlich, was dann immer die große Grundvoraussetzung ist, wenn einer nicht Märtyrer ist, dass ein Wunder passieren muss, das anerkannt wird. Und das ist eine ziemlich lange Zeit des Untersuchens und des Sammelns und eben des, dieses anerkannt wird.
Dieses lang herbei ersehnte Wunder, das hat dann in Brasilien, glaube ich, stattgefunden. Könnten Sie das kurz erklären, um was es sich da gehandelt hat?
Es ist ein junges Paar in Brasilien, die in Verbindung war mit der salvadorianischen Familie, die ihr erstes Kind erwartet hat. Und da hat sich bei den Untersuchungen da herausgestellt, dass das Kind eine besondere Art der Krankheit hat. Ich kann den Ausdruck jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls war es nicht lebensfähig erklärt worden. Und die Eltern haben aber sozusagen nicht den Rat stattgegeben, dass sie es abtreiben lassen, sondern dass sie eine mit den salvadorianischen Familie eine Novene gebetet haben, um Lebensfähigkeit sozusagen. Und das Wunder ist dann, dass das Kind, ein Mädchen, genau am 8. September 2014, eben am Sterbetag vom Pater Franziskus Jordan, eben als völlig gesund geboren worden ist.
Ich möchte jetzt nicht auf diesen einzelnen Fall zu sprechen kommen, aber ist es nicht ein bisschen seltsam im 21. Jahrhundert, dass es für Seligsprechung in der katholischen Kirche immer noch dieses medizinische Wunder braucht?
Ja, also das ist ja die große Frage. Ich glaube, es gibt viel Wunderbares, das wir auch erleben und heute auch im Zusammenhang mit Franziskus Jordan sagen können, aber das gibt immer noch sozusagen diese Regelungen, das ist natürlich medizinisch heute viel schwieriger, das als Wunder kann man nicht erklären, aber Wunder muss man glaubend erleben, sozusagen gläubig erfassen oder erfahren, und da sind wir wie am Anfang sozusagen bei der Apostelgeschichte darauf verwiesen, dass es geht um das Wirken Gottes und um dieses Zutrauen, in dem Vertrauen auch Gott darum zu bitten. Bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Aber ich glaube, es geht um diese innere Einstellung, auch um die Kraft des Gebetes, das Pater Jordan auch erfahren hat, so es wirklich zu wollen, worum ich bitte.
Jetzt wird Ihr Ordensgründer demnächst selig gesprochen. Was macht denn das mit Ihrem Orden, wenn es was macht? Sind Sie jetzt ein besserer Orden, als Sie es vorher waren? Müssen Sie jetzt einfach beim Namen des Ordensgründers immer noch das Selig davor schreiben und damit hat sich's schon? Oder was glauben Sie denn, was wird diese Seligsprechung möglicherweise auch für Ihre Ordensgemeinschaft ausmachen, bewirken?
Ich glaube also, dadurch, dass es einmal schon vor Monaten erst angekündigt worden ist, dass es nicht einfach um eine Feier geht, sondern dass wir uns wieder mehr sozusagen an die Wurzeln oder auch an den Gründer sozusagen nicht nur erinnern, sondern schauen, was bedeutet der für den Einzelnen, für die Einzelne. Also das ist ein Prozess, merke ich bei mir selber. Er kommt näher sozusagen, aber auch in dieser Art als Mitbruder oder als Impulsgeber, als Mutmacher. Und da ist, glaube ich, das für uns gerade in Europa schon sehr wichtig, auch weil wir doch sozusagen durch die Abnahme an Zahl, aber auch älter werden und nicht mehr die verantwortlichen Verantwortung darum annehmen zu können, wie wir es in Ganzzeiten hatten. Das ist auch ein Stück schmerzvoll und auch wir haben weniger Bedeutung. Aber das nicht, dass wir Bedeutung mehr bekommen sollen, aber ich glaube mehr Mut und in dieser Situation einfach nicht zu resignieren, sondern sagen, was wir jetzt tun können, aber aus diesem Selbstbewusstsein, wir sind klein, wir sind in dem großen Konzert der Ordensgemeinschaften keine große Gemeinschaft, aber wir brauchen uns nicht verstecken, wir sind anerkannt sozusagen auch jetzt von der Kirche durch unseren Gründer, der nicht nur für uns jetzt eine Bedeutung hat, sondern für die ganze Kirche. Und ich denke mir, das war genau der Sinn von einer Gründung, sozusagen, dass es ein Dienst an der Kirche und am Wachsen der Kirche und am Leben der Kirche ist.
Wie viele Mitbrüder sind Sie hier im Kloster in St. Michael? Wie alt sind die?
Wir sind hier vier, die ständig leben, das sind von knapp 70 bis 95 und einer, der eine Pfarre leitet eben im 10. Bezirk, der ist 65 oder 66.
Warum sind Sie erstens ausgerechnet Ordensmann geworden und zweitens dann noch dazu Salvatorianer? Warum war es genau dieser Orden? Wie ist Ihre Berufungsgeschichte?
Man kann von Zufall reden oder ich würde sagen, es ist auch wahrscheinlich der Weg Gottes, wenn ich das so zurückschauen kann. Ich habe keine Ordensgemeinschaften gekannt, keine Salvatorianer schon gar nicht, aber zum Studium musste ich nach Graz, das war damals keine andere Möglichkeit in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und da mir das Priesterseminar oder das bischöfliche Seminar nicht so zugesagt hat, haben die gesagt, da gibt es eine kleinere Gemeinschaft, das sind die Salvatorianer, die dort ein Internat führen, öffentliches Gymnasium. Und da waren einfach die konkreten Mitbrüder, sage ich heute, damals die Patres und auch die Fratres, die im Studium waren, gekommen sind, gerade von Passau, mitten in meinem Gymnasialzeit, die einfach etwas ansteckend Fröhliches und Offenes und Natürliches hatten. Und das war, so wie ich den Orden kennengelernt habe, in Aufbruch, also eben diese Weltoffenheit, auch das Zugehende, nicht dieses, nicht Klerikalismus. Und wenn Bessalozzi mal sagt, Beispiele machen Lust, Befehle nicht, aber das Beispiel hat mich auch angezogen und motiviert zu sagen, okay, da möchte ich gerne dabei sein. Und da ist dann auch natürlich der Jordan auch als Identifikationsfigur geworden. Er war auch ein schlechter Mathematiker, so wie ich. Also in Mathematik, da habe ich einmal eine ganz persönliche Nähe oder Verständnis gefunden. Und dann war auch dieses weite, offene, eben vom Konzil auch inspirierte und engagierte Tun und Wirken der Salvatorianer in Graz und dann über in Wien und international.
Jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Abschluss ein bisschen zur Person des Pater Jordan zu sprechen kommen. Da kann er jetzt nichts dafür. Nicht? Die Fotos, die man von ihm sieht, die sind halt noch in Schwarz-Weiß. Das war halt im 19. Jahrhundert so. Aber trotzdem, er schaut immer so ernst auf diesen Fotos aus. Das ist vermutlich auch der Situation geschuldet, dass man damals eher ernst beim Fotografieren reingeschaut hat. Aber was war er denn für ein Mensch? War er ein ernster Mensch? War er doch auch ein fröhlicher Mensch? Was weiß man von ihm?
Also es wird gesagt, er war ein Lausbub und er hat zu allen Späßen aufgelegt war. Das schreibt Martin Kollosch in diesem neuen Buch gerade ganz gut, auch vom Anfang an. Aber natürlich ist er sehr ernst geworden, auch durch den frühen Tod seines Vaters, durch diese Armut, durch bedrückende Armut, wo er auch die Not der Menschen kennengelernt hat, aber die Not der Kirche. Und was er, glaube ich, geworden ist, nicht ein enger Mensch, sondern weitdenkend, offen und auch mutig, irgendwie dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen, auch nicht durch einen lange Zeit des Visitators, der ihm auf die Finger geschaut hat sozusagen. Und er ist ein wirklich vertrauender, gottvertrauender Mensch geworden. Aber es waren immer auch schwierige Herausforderungen und da ist er sicher sozusagen auch vom Bild her ernst geworden und hat auch nicht sich geschont. Er hat sozusagen sich auch aufgerieben für diese junge Gemeinschaften und damit sie sozusagen wachsen und dranbleiben. Und das hat ihn sicher sozusagen auch im Gesicht gezeichnet. Also von daher, und das Bild, das wir hauptsächlich auch transportiert haben, nicht in den jungen Jahren, sondern eben als alter Mann, der aus Rom flüchten musste oder wegziehen musste, ins Exil gehen in die Schweiz, da war er sozusagen fertig auch mit seinen Reserven. Also und dadurch, und auch die Sorge, wie wird das weitergehen, wenn die Generalleitung sozusagen in die Schweiz gehen muss, das war sicher auch ins Gesicht gezeichnet.
Er ist dann in der Schweiz 1918 ja auch verstorben, mit 70 Jahren. Das kann man jetzt sagen, für damals, naja, ganz jung war es nicht mehr, ganz alt war es auch nicht. Ja. Ich glaube, er war ja auch krank zum Schluss.
Ja, und wie gesagt, er war aufgebraucht und hat dann auch dort in der Schweiz war er noch 3 Jahre etwa, was gelebt hat, hat auch auf verzichtet, der Generalsuperior zu sein, der Generalobere, und hat, ich glaube, dann auch so als Mann im Hintergrund und Mann des Gebetes die Entwicklung oder die Situation begleitet und konnte aber auch dann zum Schluss nicht mehr von eigenen Mitbürgern gepflegt werden, sondern die letzten 14 Tage war in einem Abendspital, einem kleinen Armenhospital in Tafas in der Nähe von der Fribourg und ist dort dann gestorben. Wie er angekommen ist, hat er gesagt, jetzt bin ich bei den Armen. Und die Schwestern haben, die ihn gepflegt haben, haben gespürt, das ist ein Mensch, der nicht jammert, aber der einfach eine Gottesbeziehung hat, die sich auch im innigen Gebet ausdrückt. Und das hat beeindruckt. Und das, was er noch gesagt hat, das waren so Worte der Dankbarkeit und Worte der Zuversicht. Und das ist ein schönes sozusagen Erbe, das wir anknüpfen können und uns erinnern können, so die Summe seines Lebens in der Dankbarkeit und im Vertrauen, das wird weitergehen und es wird anders sein, aber es wird, und der liebe Gott ist gut, wenn ich das so einfach gesagt habe.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke.